Hallo, schön, dass du beim Bärstig-Podcast dabei bist und dir heute unsere erste Folge anhörst. Ziel dieses Podcasts ist es, Gemeindemitglieder näher kennenzulernen, eine Plattform zu haben, wo wir uns austauschen können, mit dem Ziel, dass wir durch das Glaubensleben des anderen bereichert werden können, dass wir den anderen näher kennenlernen, von seinen Höhen und Tiefen im Glaubensleben erfahren und erleben, wie Gottes Wirken im Leben des Einzelnen sichtbar und erfahrbar wird. Die einzelnen Folgen laufen so ab, dass wir immer ein Gemeindemitglied da haben, das eingeladen wird und ein bisschen aus seinem Leben berichtet. Berichtet, was er oder sie mit Gott erlebt hat. Und wir Moderatoren stellen zwischendurch ein paar Fragen. Und neben mir sitzt der Markus Dustal.
Hallo.
Der Markus ist 26 und ich glaube, die meisten von euch kennen ihn aus der Gemeinde. Er ist einer der Moderatoren und seit noch nicht allzu langer Zeit auch im Predigerdienst. Ich bin Adina Dimmel und bin in der Musikbegleitung zwischendurch am Klavier zu sehen und vor allen Dingen eher im Hintergrund im Gottesdienstgestaltungsteam. Und heute haben wir den Christian Schulz da.
Hallo zusammen.
Ja, genau, Chris. Richtig cool, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, es ist für dich das große Privileg, unser erster Gast zu sein. Aber ich glaube, du bist auch eine sehr spannende Person mit interessanten Geschichten. Deswegen freut es uns, dass du heute hier bist. Und ja, bevor wir starten mit deinen Geschichten, mit deinen Erlebnissen, die du vielleicht auch mit Gott gemacht hast, würde ich vorschlagen, dass du dich vielleicht kurz vorstellst und ja, uns mal eben einen Einblick gibst, wer du eigentlich bist und wie du vielleicht zum Glauben kamst, beziehungsweise wie du ja bei uns in die Gemeinde kamst.
Ja, auch von mir. Hallo zusammen. Genau, Christian Schulz ist mein Name und ich bin aufgewachsen in der Gemeinde. Ich bin 26 Jahre alt und meine Eltern gehen hier zur Gemeinde, sind Gemeindemitglieder und dementsprechend, seitdem ich quasi groß geworden bin oder schon als ich klein war, schon da bin ich immer wieder zur Gemeinde mitgenommen worden, also zu den Kinderstunden, aber auch zum Sonntagsgottesdienst. Und das ist so der Weg, wie ich den halt in die Gemeinde Bärstig gefunden habe.
Ja, cool. Also schon immer ein Kind der Gemeinde gewesen, sozusagen.
Ja, eigentlich schon.
Ja, sehr gut. Genau, Chris, ich glaube, du bist eine relativ bekannte Person. So, man sieht dich immer wieder auch vorne auf der Bühne, bist da durchaus präsent. Einige Menschen werden dich wahrscheinlich so vom Sehen her kennen. Was viele oder einige vielleicht nicht wissen, ist, dass du ja mal ein ja doch sehr einschneidendes Erlebnis in deinem Leben hattest, und zwar einen schweren Verkehrsunfall. Und ohne dass ich da jetzt allzu viele Worte drüber verlieren möchte, würde ich dich einfach mal bitten, dass du vielleicht ein bisschen weiter ausholst und uns so ein bisschen mit hineinnimmst, was damals eigentlich genau passiert ist.
Ja, mache ich sehr gerne. Und zwar, wie du schon gesagt hast, hatte ich 2013, also schon vor 9 Jahren inzwischen, hatte ich einen Verkehrsunfall gehabt. Das war der 13. Juli 2013 und da war ich 17 Jahre alt. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Freund, auch hier bei uns aus der Gemeinde, mit dem Roller und wir wollten ein bisschen bei uns Zeit verbringen, also ein bisschen Gemeinschaft haben und an unseren Rollern rumschrauben gemeinsam. Und ich weiß noch, dass ich da irgendwie bis 9 Uhr abends ungefähr gewesen bin. Und dann musste ich schon nach Hause fahren, weil am nächsten Tag wir in den Urlaub fahren wollten. Wir wollten nach Kroatien mit der Familie und mit anderen Familien. Und so machte ich mich langsam auf dem Heimweg. Und ja, ungefähr, ich schätze mal, 2, 3 Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich losgefahren bin, also von meinem Freund, habe ich halt einen Unfall gehabt. Das war eine Kurve, eine Linkskurve. Und da ist ein Auto mit etwas zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren, hat leider in dieser Kurve die Kontrolle verloren über das Auto und ist dann halt in mich reingefahren und ich war halt auf dem Roller. Das war so der Unfall, wie der damals so passiert ist.
Ja, krass. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Adina. Ich habe auf jeden Fall nie was Vergleichbares so erlebt. Um vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, was damals so in dir vorging, kannst du uns vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen und uns vielleicht sagen, nachdem du, sage ich mal, aufgewacht bist nach dem Unfall, ich nehme an, du lagst dann ja im Krankenhaus, welche Gedanken sind dir da so durch den Kopf gegangen? Welche Emotionen hattest du vielleicht?
Ja, also das war eine wirklich heftige Zeit für mich, gerade nach dem Aufwachen. Also ich erinnere mich an viele Sachen gar nicht mehr, die direkt beim Unfall passiert sind. Auch an die ersten Wochen vom Krankenhaus habe ich wirklich gar keine Bilder mehr im Kopf oder gar keine Erinnerung mehr. Aber ich weiß nur, die Sachen, an die ich mich erinnert habe, waren einfach, dass ich extremst traurig, enttäuscht war, weil ich irgendwie mitbekommen habe, welche Verletzung ich habe und auch so die Gespräche von den Ärzten mitbekommen habe und so diese Prognosen irgendwie immer mitbekommen habe durch die Ärzte, dass man halt vielleicht für immer im Rollstuhl bleiben wird. Ne? Solche Aussagen wurden dann getätigt, oder dass man für immer irgendwie mit Krücken laufen muss.
Ja. Ja. Was für Verletzungen hattest du denn genau? Ne? Du hast jetzt von den Prognosen erzählt, aber was ist denn da passiert? Ne? Du sagst, okay, da war ein Unfall, da war ein Aufprall.
Genau. Durch diesen Unfall sind bei mir einige Knochen gebrochen. Also mein Handgelenk war gebrochen. Ich habe beim linken Oberschenkel auch einen Bruch gehabt. Durch diesen Bruch sehr wahrscheinlich, das konnten die Ärzte nicht ganz genau herausstellen, aber vermutlich durch diesen Bruch war dann halt auch mein linker Fuß gelähmt. Also ich konnte den Fußheber nicht mehr, also den Fuß nicht mehr hochheben. Ne? Genau. Und das waren so die größeren Verletzungen. Ich hatte am rechten Oberschenkel noch eine offene Wunde. Irgendwie durch den Aufprall oder durch den Zusammenstoß hat sich da etwas von meinem von meinem Fleisch und Muskulatur irgendwie rausgerissen worden. Und das waren, glaube ich, so die größeren Verletzungen, so, die ich dann hatte. Ja.
Ich habe eben so ein bisschen rausgehört, dass der Unfall ja durchaus fremdverschuldet war. Die Person, die damals den Unfall verursacht hat, hast du die dann nochmal wiedergesehen?
Nein, die Person habe ich nicht mehr wiedergesehen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Mhm. So wie ich es mitbekommen habe durch meine Eltern, waren scheinbar die Eltern von der Person damals bei mir im Krankenhaus, weil dann bei dem Unfall Sachen verloren gegangen sind, wie mein Handy. Ich habe da ein paar Tage vorher, weil ich Geburtstag hatte, ein neues Handy bekommen zur Geburtstag und eine neue Cappy und so. Also so ein paar Sachen habe ich geschenkt bekommen zur Geburtstag und die hatte ich auch dabei gehabt. Mhm. Und irgendwie sind die durch den Unfall verloren gegangen, keine Ahnung. Die waren auf einmal nicht mehr da. Und ich war irgendwie auch traurig, voll traurig darüber. Ich war zwar im Krankenhaus und habe diese Schmerzen gehabt, und ich wusste, welche Konsequenzen das teilweise vielleicht haben wird für mein Leben. Aber irgendwie war ich trotzdem noch irgendwie so traurig und enttäuscht, dass meine Cappy, die ich von meinem besten Freund damals bekommen habe, nicht mehr da war. Oder das Handy nicht mehr da war. Und dann habe ich, so haben es mir meine Eltern erzählt, von den Eltern des Unfallverursachers dann eine Cappy geschenkt bekommen. Ne?
Okay.
Aber ich kann mich selbst daran nicht mehr erinnern. Also ich habe da irgendwie gar nicht mehr diese Erinnerung daran.
Hast du die Cappy noch?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Und du sagst es schon, klar, man ist dann irgendwie noch bei den irgendwie sehr simplen Dingen, ne? Und sagt, okay, irgendwie, ja, meine Geburtstagsgeschenke, die ich nicht mehr habe. Aber gleichzeitig auch, du sagst, da war total viel Traurigkeit, ne? Weil man nicht wusste von den Prognosen, werde ich danach wieder einwandfrei mich bewegen können. Und du sagtest, du warst 17.
Ja.
Wie ging es dir damit, also gerade als ein junger Mensch, dann die Prognose zu kriegen, ich weiß gar nicht, ob ich einfach normal noch Sport machen kann.
Mhm. Ja, also diese Prognose oder diese Vorstellung allein daran, dass es vielleicht nicht mehr so sein wird wie vorher mit dem Sport und einfach mit dem normalen Gehen und solche Sachen, so, ne? Die war schon für mich echt sehr schlimm. Gerade weil ich davor eine Person war, die gerne Sport gemacht hat. Ich war eine Person, die gerne draußen war, viel mehr als irgendwie drin. Ich war jetzt nicht so eine Person, die viel am Computer gewesen ist oder so. Sondern wirklich, ich habe draußen viel Sport gemacht, war in vielen Vereinen gewesen. Und das war schon ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. So, ne? Mhm. Und dann einfach diese Vorstellung zu haben, dass du dann nicht mehr das machen kannst, was du so sehr gemocht hattest. Ne? Mhm. Oder dass du nicht mehr irgendwie einfach draußen Fußball spielen kannst oder irgendwie Volleyball spielen kannst. So einfache Dinge. Oder einfach draußen spazieren gehen, keine Ahnung, solche Dinge. Ne?
Ja.
Das war sehr schlimm für mich. Ne? Und ich habe mich halt immer wieder gefragt überhaupt, wie kann ich an so einem Leben, wie kann ich an dem Leben, was dann so eingeschränkt ist, überhaupt noch Freude haben oder Sinn darin haben? Das war so eine Frage, die ich mir viel gestellt habe. Ne? Sehr viel mit Traurigkeit verbunden. Zeitweise hatte ich auch selbst gar nicht mehr diesen Wunsch gehabt zu leben. Ne? Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Leben ohne irgendwie Sport, Beweglichkeit im Rollstuhl oder mit Krücken irgendwie gut sein könnte. Ne?
Mhm.
Und so habe ich mir immer wieder halt, keine Ahnung, diesen Wunsch gehabt, ey, vielleicht wäre ich am Unfall doch lieber gestorben, ne? Ja.
Krass.
Hast du für dich da bezüglich der Frage eine Antwort gefunden, welchen Sinn denn dein Leben haben könnte?
Damals zu der Zeit nicht. jetzt inzwischen und einige Jahre nach dem Unfall habe ich das herausgefunden, ne? Und jetzt kann ich sogar sagen, an dem Zeitpunkt, dass ich froh bin, dass dieser Unfall gewesen ist. Aber nur, weil ich jetzt im Rückblick verstehe, warum das gut war. So, ne? Aber in der Situation, als ich damals da im Krankenhaus lag, monatelang oder in der Reha, da habe ich wirklich nicht irgendwie da den Sinn dahinter gesehen. Ne? Ich habe irgendwie immer diese Schuld versucht, sogar Gott abzugeben. Ne? Warum ich? Das war so eine Frage, die mich ständig begleitet hat. Ich habe tatsächlich erst, ich weiß nicht, vor ungefähr einem Monat, so habe ich ein paar Sachen sortiert, die ich halt von meinen Eltern, als ich jetzt umgezogen bin, noch mitgenommen habe. Und da habe ich so ein Notizbuch gefunden, damals aus der Zeit vom Unfall. Und da hatte ich wirklich seitenweise aufgeschrieben, immer so die Frage so richtig groß, so warum? Warum ich, ne? Warum hat es mich getroffen, Gott? Genau, also, ja.
Ja, du hattest damals es wurden ja Prognosen gemacht, die ziemlich gravierend gewesen wären für dein Leben so. Wenn du jetzt knapp 9 Jahre später zurückblickst, welche Konsequenzen hatte denn tatsächlich dieser Unfall dann auf dein praktisches, alltägliches Leben? Also inwiefern merkst du heute noch, dass du damals diesen Unfall hattest?
Ja, also ich glaube, in allererster Linie merkt man das halt einfach durch Schmerzen, die jetzt noch teilweise da sind. Ne? Okay. Genau, dieser Unfall oder diese Verletzungen, die ich damals hatte, die machen sich heute noch bemerkbar. Ne? Zum Beispiel, was so Sachen angeht wie Sport. Ich kann wirklich, Gott sei Dank, Sport teilweise machen, aber nicht mehr alles so wie früher. Ne? Zum Beispiel joggen gehen. Ich merke nach schon ein paar hundert Metern, dass einfach mein Fußgelenk von dem Fuß, der halt gelähmt gewesen ist, einfach sehr instabil ist. Ne? Dass ich da schnell umknicke oder da irgendwie schnell mal meine Bänder verletzen kann. Ne? Das ist so, glaube ich, ein Punkt, der halt irgendwie, wo sich das immer noch bemerkbar macht. Ne? Ein anderer Punkt ist natürlich auch durch diese Verletzung am rechten Oberschenkel, wo halt wirklich so Fleisch und halt Muskeln rausgerissen worden sind, dass man das halt noch sieht. Ne? Das ist halt nicht einfach eine kleine oberflächliche Narbe, sondern da fehlt halt wirklich immer noch viel Fleisch. So, ne? Und das kann man halt noch sehen. So, ne? Das sind so, glaube ich, so diese Punkte oder diese Sachen, die mich so an diesen Unfall noch zurückerinnern lassen, ne? Dass diese Verletzungen da gewesen sind.
Okay, krass. Also es gibt durchaus Konsequenzen, die du auch heute noch merkst oder Folgen von diesem Unfall. Ich weiß nicht, fragst du dich manchmal vielleicht, wo du heute wärst, wenn es diesen Unfall nie gegeben hätte?
Ja, also die Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Ne? Und ich bin mir auch sicher, dass ich, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, dass ich jetzt nicht da bin, wo ich jetzt bin. Ne? Dass ich kein aktives Gemeindemitglied gewesen wäre. Ja. Wahrscheinlich sogar, sehr wahrscheinlich sogar gar nicht mehr im Glauben gewesen wäre. Ne? Weil die Zeit, die gerade vor dem Unfall gewesen ist, eine Zeit war, wo ich mit dem Glauben, also mit dieser persönlichen Beziehung zu Gott, gar nichts mehr im Hut hatte. Ne? Ich bin zwar, wie ich vorhin gesagt habe, halt immer christlich aufgewachsen. Ne? Seit meiner Kindheit kam ich immer zur Kirche mit. Aber desto älter ich wurde und dann halt auch andere Freunde hatte, gerade in der Schule, ne? Und man dachte, man weiß alles besser, man hört nicht auf die Eltern. Ne? Ja. Und da zu der Zeit war mein Sinn im Leben irgendwie gar nicht so Gott, diese Beziehung zu Gott, sondern einfach irgendwie nur Spaß haben, ne? Was erleben, was unternehmen, feiern zu gehen. Ich war zwar noch 17 Jahre, habe aber auch da schon mit diesen 17 Jahren viele Sachen erlebt, die halt nicht gut sind. So, ne? Habe da irgendwie, keine Ahnung, Freude gefunden damals tatsächlich in Alkohol und irgendwie Partys. Ne? Und das war so eine Sache, die irgendwie mein Leben voll bestimmt hat. Und ich bin mir sicher, dass wenn dieser Unfall, also wenn dieses einschneidende Erlebnis nicht damals da gewesen wäre, dann bin ich mir sicher, dass ich jetzt nicht hier bin, wo ich genau bin. Ja.
Aber wie sah denn dieser Prozess aus, weil du gerade sagst, ne, boah, ich war eigentlich fromm formuliert auf Abwägen. Ne, so war irgendwie oberflächlich noch so ein bisschen an Gott und Gemeinde dran, aber nicht wirklich. Ne? Ja. Und sagst so, gerade dieses einschneidende Erlebnis, ne? Diese monatelang im Krankenhaus, die Reha. Was ist da geistlich bei dir passiert? Also was hat dann dafür gesorgt, dass es eben zu so einem einschneidenden Erlebnis wurde?
Ja, also genau, gerade die Zeiten dann halt auch nach dem Unfall waren Zeiten bei mir, wo ich ja, wie ich schon gerade gesagt habe, irgendwie diese Schuld bei Gott gesucht habe. Ich war enttäuscht, dass ich diesen Unfall hatte. Ich war enttäuscht darüber, dass es genau mich getroffen hatte. Und so habe ich dann versucht, diese Leere, diese Unzufriedenheit, die ich in mir hatte, wieder mit Dingen zu füllen, an denen ich vorher Interesse hatte. Ne? Also wieder diese Dinge wie Party, Alkohol, sich mit Freunden zu treffen, irgendwelche Sachen zu machen, ne? Das war gar nicht so, dass nach dem Unfall ich sofort verstanden habe, boah, ja, danke Gott, dass ich den Unfall hatte und jetzt bin ich froh darüber und jetzt will ich anders leben, sondern das war genau andersrum, ne? Es hatte erstmal die andere Auswirkung, dass ich erstmal wenig mit Gott zu tun haben wollte, ne? Ich weiß noch ganz genau, dass ich war noch in der Reha gewesen und da wollten mich Leute immer wieder besuchen und Geschwister aus unserer Gemeinde, auch aus meiner Teenie damals und so, aber ich wollte es gar nicht, weil ich wusste irgendwie, ja, die wollen nur mit mir reden, die wollen für mich beten, die wollen sagen, alles wird wieder gut, alles hat einen Sinn, aber das wollte ich damals gar nicht hören, so, ne? Und bei mir war es halt damals so, dass ich versucht habe, diese Leere, die ich habe, mit anderen Dingen zu füllen, ne? Und später dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Dinge, mit denen ich versuche, dieses Loch, diese Leere zu füllen, mich gar nicht füllen können. Das waren Dinge, die eine kurze Ablenkung geschafft haben, ne? So würde ich es irgendwie versuchen zu bezeichnen. Also die haben eine Ablenkung geschafft von diesen Schmerzen, die man hatte, von diesen Gedanken, die man hatte. Aber sie haben niemals diese Leere gefüllt, ne? Oder diese Fragen beantwortet, so, ne? Genau. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, gerade durch die Verbesserung meines Gesundheitszustandes immer mehr und mehr, dass irgendwie ich so viele Wunder, so möchte ich es mal bezeichnen, erlebt habe und die Ärzte das gar nicht irgendwie selbst vorstellen konnten. Die Ärzte haben ja diese Prognose gegeben immer wieder, dass ich, es war zu meinen Eltern, dass ich wahrscheinlich für immer im Rollstuhl bleiben werde. Danach, dass ich nie wieder richtig gehen kann, sondern mit Krücken unterwegs sein muss und so weiter. Und auf einmal kann ich wieder gehen, ne? Mein Fuß, der gelähmt war über, das waren jetzt fast 2 Jahre, konnte ich ihn fast gar nicht bewegen. Auf einmal konnte ich ihn wieder bewegen, so, ne? Und habe so viele Dinge erlebt und ich wusste ganz genau, weil das meine Eltern mir immer wieder erzählt haben, dass sie für mich gebetet haben, aber nicht nur sie, sondern auch die Gemeinde, ne? Und da bin ich so dankbar drüber, dass ich weiß, dass die Gemeinde, mit denen ich gar nicht so viel zu tun hatte, die Person kannte ich gar nicht so sehr, ne? Aber die haben so viel für mich gebetet. Und da mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Dinge, wo ich meine Freude drin gesucht habe, mich nicht erfüllen können. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie es mir immer wieder besser geht und immer besser geht. Und dann habe ich wieder angefangen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, also die Bibel zu lesen, genau, ins Gebet zu gehen vor allen Dingen, ne? Solche Dinge. Und ja, die Gemeinde wieder zu besuchen.
Wie sahen denn so diese ersten Annäherungen aus? Weil wenn, wie du so erzählst, ne, hat sich ja auch erstmal nicht unbedingt Gott näher gebracht, aber zu wissen, okay, da wird an mich gedacht und ich merke an meinem Körper selbst Wunder, wo eigentlich vor die Prognose so schlecht war und man merkt, okay, irgendwie geht es mir aber besser und Stück für Stück geht es mir besser. Wie waren da so deine ersten Annäherungen, dann nochmal zu sagen, okay, ich wende mich nochmal Gott zu?
Ja, wie schon gerade gesagt, so die ersten Annäherungen waren halt wieder einfach Zeit mit ihm zu verbringen, ne? Also wirklich, weil davor habe ich gar keine Zeit mit ihm. Ich habe auch nicht die Bibel gelesen, auch nicht gebetet und ich wollte damit ja nicht wirklich was zu tun haben, sondern weil diese Verbitterung irgendwie so in mir gewesen ist. Aber wo ich dann gemerkt habe, dass es mir immer besser geht und ich immer wieder gehört habe, dass Leute für mich beten, und habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte wieder die Bibel lesen, ich möchte wieder Zeit mit Gott verbringen. Weil auch die ganze Zeit, auch wo ich irgendwie so verbittert gegen Gott war, habe ich trotzdem natürlich geglaubt, dass es einen Gott gibt. So, ne? So wurde ich irgendwie erzogen und ich hatte die ganze Zeit dieses Denken gehabt, es gibt einen Gott. So, ne? Und das war irgendwie der Prozess, den Gott mit mir gemacht hat, durchs Bibellesen, durchs Gebet. Und so mit der Zeit, wirklich Schritt für Schritt, habe ich immer mehr verstanden und gemerkt, dass Gott mich liebt, egal was ist. Auch wenn jetzt so ein Unfall da ist, auch wenn so ein Unfall, der so krass in mein Leben einschneidet, da ist, liebt mich Gott. In der Bibel finden wir so starke Zusagen darüber, die habe ich in der Zeit des Unfalls irgendwie nicht mehr hören wollen, aber danach habe ich in diesen Zusagen gerade Trost gefunden, ne? Dass er immer für uns ist, nicht gegen uns ist, dass alle Dinge zum Besten dienen, ne? Auch solche Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwie schwierig erscheinen und hart erscheinen, dass auch damit Gott irgendwas Großes irgendwie vorhat, ne? Oder irgendwie was Gutes draus machen kann. Damals habe ich zu der Zeit noch nicht gesehen, was das Gute sein wird, aber darüber kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen.
Ja, voll gut. Ich finde es auch irgendwie beeindruckend zu sehen, so, dass dieses vermeintlich schlimme Erlebnis, oder was heißt vermeintlich, es war ja wirklich ein sehr schlimmer Unfall, dass der dich letztlich wieder zu Gott geführt hat. Und wenn wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen die Vergangenheit sein lassen und in die Zukunft springen oder in die Gegenwart, Dann sehen wir jetzt, dass du aktiv in der Gemeinde mitarbeitest, unter anderem auch in der Jugendarbeit stark involviert bist. Und dort leitest du ja unter anderem auch den Bereich Mission. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was es mit diesem Missionsbereich auf sich hat oder welche Aufgabengebiete dieser Bereich umfasst.
Ja, ich kann ja mal kurz darauf eingehen, wie es überhaupt, glaube ich, dazu gekommen ist, dass wir den Bereich Mission oder dass mir dieser Bereich Mission am Herzen liegt.
Ja.
Und zwar war es so gewesen, das ist jetzt auch ein längerer Prozess gewesen, aber dann, ich versuche das Ganze mal kurz zu fassen. Nach dem Unfall habe ich mich dann ungefähr 2 Jahre später taufen lassen, ne, wo dann ich immer mehr und mehr Zeit mit Gott verbracht habe, Dinge verstanden habe wieder, ne, Dinge geglaubt habe und diese Beziehung mit ihm leben wollte, habe ich mich taufen lassen. Und dann war es aber nicht das Ende oder so. Das war dann wirklich erstmal so der Anfang. Ne? Erst dann sind wieder viele Dinge auf einmal gekommen, wo ich gemerkt habe, ey, dass ich teilweise, obwohl ich dann schon getauft war, teilweise trotzdem irgendwie voll das falsche Gottesbild hatte. Ne? Und das war so ein Prozess, der immer mehr und mehr gehen musste, dass ich wirklich Gott diesen ersten Stellenwert wirklich in meinem Leben gebe. Das war so eine Sache, die ich immer gesagt habe. Aber wenn man in mein Leben geschaut hat, war Gott auf jeden Fall nicht der erste Platz in meinem Leben. Und so waren das immer wieder Schritte, die irgendwie Gott in meinem Leben bewirkt hat. Und dass ich immer mehr und mehr verstehe, wer er ist, wie gut er ist und was eigentlich sein Plan ist. Und dann hatte ich nach meiner ersten Ausbildung die Möglichkeit, eine zweite Ausbildung anzufangen. Das war jetzt, und da war das so bei der zweiten Ausbildung, dass ich dann für ein halbes Jahr jeweils an die Grenze zur Schweiz musste. Ich war für ein halbes Jahr dann weg, komplett alleine, also die Familie war hier, meine damalige Freundin war hier gewesen und ich war dann alleine auf mich gestellt. Und in diesen Zeiten habe ich viel Zeit mit Gott verbracht, gerade im Gebet und im Bibellesen. Und da war es so, dass ich irgendwie Dinge, die ich schon immer gelesen habe, die mir nochmal neu so klar aufgefallen sind, wo ich mir gefragt habe, warum lebe ich so nicht? Warum handle ich so nicht? Gerade das letzte Kapitel von Matthäus, ne, wo Jesus in den Himmel fährt, kurz bevor er in den Himmel fährt und den Jüngern einen Auftrag gibt und sagt, ey, geht hinaus und macht alle Völker zu Jüngern, ne? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also so ganz klare Befehle. Und dann lese ich die Apostelgeschichte und merke einfach, wie heftig die Jünger für dieses Ziel gelebt haben. Das war ihre große Aufgabe. Sie haben dafür gelebt. Sie haben diesem letzten Befehl, diesem letzten Gebot von Jesus, sind die nachgekommen. Und ich habe mich gefragt, gerade in diesen Zeiten, wo ich alleine gewesen bin, ey, warum mache ich das nicht? Ich versuche zur Gemeinde zu gehen, ich komme zur Jugend, ich versuche mich auch irgendwie zu engagieren in der Gemeinde, ne? Aber warum leben wir das nicht? Oder warum lebe ich das nicht? Ne? Das war so irgendwie die Frage, die ich mich gestellt habe. Warum bin ich nicht dieses Licht? So, ne? Warum bezeuge ich Jesus nicht so vor anderen Leuten? Warum versuche ich nicht, andere Menschen von Jesus zu erzählen? Und dann in diesen Zeiten habe ich dann halt angefangen, mir Flyer zu bestellen und hat dann angefangen, halt diese Flyer zu verteilen, in Briefkästen manchmal zu schmeißen, versucht, auf der Straße mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Das war, glaube ich, so der Anfang, wo mir wirklich dieses Anliegen, Mission, Evangelisation so wirklich ins Herzen gewachsen ist. Also es war mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich verstanden habe, in der Bibel wird so oft darüber gesprochen, aber ich mache das gar nicht. Null mache ich das. Ne? Und warum ist das so? Und dann kam ich halt wieder zurück nach der Ausbildung. Und dann haben wir angefangen, einen kleinen Hauskreis zu haben. Und in diesem Hauskreis war auch unser Ziel quasi, auf die Straße zu gehen und mit Menschen über den Glauben zu reden. Wir haben da versucht, Obdachlosenhilfe zu machen, mit Obdachlosen ins Gespräch zu kommen. Und das war so ein kleiner Hauskreis. Aber da habe ich und mein Co-Leiter haben gemerkt, dass irgendwie wir das mehr in unserer Gemeinde brauchen. So, gerade in unserer Jugend brauchen. Es ist gut, dass wir das irgendwie so als Herzensanliegen haben und wir das mit ein paar Leuten machen. Aber das ist nicht eine Sache, die nur für ein paar Leute bestimmt ist. Das ist eine Sache, die jeder Christ machen sollte, Menschen von Jesus zu erzählen. Und da haben wir halt diese Not gehabt oder diesen Wunsch gehabt, das Ganze in der Jugend auch zu machen. Und haben dann mit den Jugendleitern gesprochen. Und die Jugend hat sich das auch gewünscht. Auch zur gleichen Zeit, sie wollten auch das irgendwie in der Jugend irgendwie etablieren. Und so kam das dann, dass ich dann halt mit dem Matthias Till diese Aufgabe jetzt in der Jugend übernehmen darf.
Cool, ja, voll gut. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Also gibt es da irgendwie so regelmäßige Aktionen, die immer wieder wiederholt werden, dass ihr auf die Straße geht und irgendwie evangelisiert? Oder sind das eher so einmalige Sachen, die dann geplant werden?
Ja, genau. Also dieser Bereich, der befindet sich gerade noch im Aufbau. Also wir haben gewisse Sachen, die wir jetzt regelmäßig schon gemacht haben, wie zum Beispiel Obdachlosenhilfe, ne, wo wir halt versuchen, etwas zu backen oder etwas zu essen zu besorgen und halt auch warme Getränke, also Kaffee oder Kakao, und dann halt in die Städte gefahren sind. Die letzten Male war es meistens Köln und Bonn, und dann versucht haben, für die Obdachlosen da zu sein, ne? Gerade wirklich zeigen, was heißt es, ein Christ zu sein, die Menschen zu lieben, für die Menschen da zu sein, den Menschen zuzuhören und den Menschen von Jesus zu erzählen, ne? Für die Menschen zu beten. Und das haben wir gemerkt, dass die Obdachlosen dafür offen sind, ne? Dass viele dafür offen sind und sich extrem darüber freuen. Allein schon, wenn du dich hinsetzt und ihnen zuhörst, einfach für sie da bist, weil sie in der Stadt leben und sich manchmal wie Geister fühlen. Sie sind da und
Die
niemand,
werden übersehen,
genau,
ne?
sie
Man
werden
schaut bewusst
übersehen,
weg.
man schaut bewusst weg, man sieht irgendwas im Augenwinkel, oh, das ist ein Obdachloser. Also wechsle ich sogar die Straßenseite, ne? Um nicht vielleicht von ihm angesprochen zu werden. So, ne? Und das tut denen so gut, einfach sich nur hinzusetzen. Einfach hinzusetzen, mit denen auf dem Boden und ihnen zuzuhören. So, ne? Und das waren so diese Aktionen, die wir regelmäßig schon gemacht haben bei uns als Jugend gemeinsam. Was wir jetzt auch immer wieder versucht haben zu machen, ich glaube aber erst zweimal, dass wir das Ganze so ein bisschen aufteilen, dass wir uns in die Stadt, also in die Stadt gehen und dann dort Lobpreis gemeinsam machen, ne, gemeinsam Musik machen zur Ehre Gottes, und dann so Leute auch stehen bleiben und dann Leute ins Gespräch kommen und fragen vielleicht, warum macht ihr das, ne? Oder da treffen, gerade bei solchen Sachen, treffen wir auch immer wieder andere Christen, die das irgendwie gut finden und irgendwie dabei sind, vielleicht sogar manchmal mitsingen, ne? Und das ist so. Dann, das ist so ein Event quasi, das wir halt aufteilen, ne? Dass wir sagen, dass die erste Hälfte zum Beispiel Musik gemacht wird, Lobpreis gemacht wird, und dann beim zweiten Teil geht man dann wirklich auf Leute zu, ne? Und versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist so diese Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben.
Was hat dir denn so geholfen? Weil wenn ich mich so reinversetze, ich finde auch, also zumindest für mich ist es manchmal so ein Punkt, ich möchte Leuten nicht zu nahe treten, ich möchte nicht auf den Schlips treten. Und letztendlich so ein bisschen, manchmal auch Angst vor Konfrontation tatsächlich, also ein bisschen einfach Menschenfurcht. Wie war das so für dich? Ist es etwas, wo das dir total leicht fällt? Oder ist es so, dass du sagst, nee, mir haben da schon einfach bestimmte Dinge oder Ansichten geholfen, da auf Menschen zuzugehen, tatsächlich, da ins Gespräch zu gehen.
Ja, also das ist eine Sache, die mir eigentlich so an sich nicht leicht fällt. Aber ich merke einfach, wie Gott mich für solche Dinge ausrüstet, wie er mir Kraft gibt, aber wie er auch mir Angst nimmt, ne? Ich weiß noch, das war, glaube ich, so unser zweiter Einsatz, den wir als Jugend geplant hatten. Und da ging es auch nach Bonn. Und ich habe so viele Gedanken, so viele Zweifel sind wieder hochgekommen, ne? Was ist, wenn Sie da diese Frage stellen zum Beispiel, ne? Weil gerade auch ich weiß noch so vieles nicht, ne? Und da kommen halt immer diese Zweifel hoch, ne? Was ist, wenn die diese Frage stellen? Hast du darauf eine Antwort? Hast du darauf eine Antwort, ne? Bis mir irgendwie mal klar geworden ist, erstens, aus meiner eigenen Kraft heraus werde ich es sowieso nicht schaffen, ne? Das ist ein unmöglicher Auftrag, aber gerade auch Matthäus 28, ich habe jetzt die Bibel leider nicht hier, aber wenn man diesen Befehl, den quasi Jesus seinen Jüngern gibt, anschaut, finde ich es so interessant, dieser Befehl, den Jesus seinen Jüngern gibt, der ist eigentlich unmöglich. Aber gerade der Vers davor und der Vers danach, der sagt jetzt mit meinen Worten irgendwie, dass Jesus alle Macht hat, im Himmel und auf Erde. Er hat alle Macht. Und sie schaffen es sowieso nicht aus eigener Kraft. Und dann sagt er im letzten Vers, nachdem er ihnen diesen Auftrag gegeben hat, aber ich bin bei euch, alle Zeit, so, ne? So dass die Jünger wissen können, aus ihrer eigenen Kraft, wenn die es niemals schaffen, diesen Auftrag zu erfüllen, aber Jesus, der alle Macht hat, der ist bei ihnen alle Zeit. So, ne? Und ich habe versucht, mir diese Dinge in Erinnerung zu rufen, gerade vor solchen Einsätzen, ne? Und wirklich ins Gebet zu gehen und sagen, ey Gott, ich schaffe es aus meiner Kraft sowieso nicht, aber ich weiß, dass du alle Macht hast und du bei mir bist. Das hast du mir versprochen. Und daran glaube ich. Und ich habe Sachen immer wieder erlebt, wo ich mir dachte, ich weiß selbst nicht, wie ich auf solche Antworten oder auf so eine Offenheit gestoßen bin, weil ich eigentlich, gerade wenn man mich von früher noch kennt, immer eine Person war, die sehr zurückgezogen, also sehr introvertiert gewesen ist, ne? Aber ich merke, dass Gott mich auch irgendwie gerade in letzter Zeit da vollendet, so, ne? Gerade so, dass ich offener werde, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ne? Ja.
Hast du da so ein Beispiel für eine Situation, wo du gedacht hast, boah, eigentlich aus mir selbst heraus hätte ich da jetzt irgendwie anders reagiert?
Ja, ich weiß noch, also wir waren da mit dem Fabi zusammen, mit dem Fabi Henschel, Wir waren so eine Zweiergruppe, in Köln war das, und wir hatten da Kaffee und Kakao gehabt und dann halt so Kekse. Dann haben wir mit einer Person, gerade mit einer obdachlosen Person gesprochen, und dann wollten wir zurückgehen, und dann haben wir so eine Jungsgruppe gesehen. Ne? So eine Jungsgruppe, die zu fünf waren, und die waren auch sehr laut und irgendwie sehr aktiv. Und da haben wir uns auch gefragt, sollen wir diese Person einfach mal ansprechen? Und irgendwie hat sich in mir gefühlt alles dagegen gesträubt. Ne? Sprich sie nicht an, so, die haben eh kein Interesse. Aber irgendwie habe ich dann, nachdem ich gebetet habe, so eine innere Zufriedenheit, nicht Zufriedenheit, sondern innere Ruhe bekommen, so eine innere Ruhe bekommen, dass ich gar keine Angst oder gar keine Sorgen mehr hatte, auf die zuzugehen und mit denen zu reden. Zwar war das jetzt kein langes, ausführliches, tiefes Gespräch, aber einfach zu sagen, ich konnte ihnen einfach sagen, was wir hier machen, was unser Ziel ist, und ihnen auch was anbieten, zu essen, zu trinken, so, ne? Einfach da diese Nächstenliebe zu zeigen und sagen, ey, wir sind Christen und wir wollen mit den Menschen über Jesus reden, so, ne? Und wir wollen Nächstenliebe zeigen. Und allein das war so eine Situation, wenn ich zurückgedacht hätte, hätte ich mich niemals das getraut, irgendwelche lautstarken Jugendliche anzusprechen, die da in so einer Gruppe stehen. Aber irgendwie hat mir Gott da so diese Ruhe gegeben, diese Sicherheit gegeben, diesen Freimut. Ja,
ja, sehr, sehr cool. Ich finde irgendwie, was du so sagst, sehr ermutigend und die Perspektive einfach auch sehr gut, dass man praktisch darauf schaut, dass Jesus praktisch die Macht hat, ne? Und uns dann eben auch befähigt. Und gerade auch dieser Vers, den du immer wieder zitierst aus Matthäus 28, wir können es wahrscheinlich selber nie schaffen, die ganze Welt zu evangelisieren, so, ne? Aber wir können einen kleinen Teil davon übernehmen oder einen kleinen Teil dazu beitragen, ne? Das finde ich sehr cool, dass du das so angehst. Genau, Chris, ich danke dir für deine Offenheit über deinen Unfall, aber auch über deine aktuellen Projekte hier in der Gemeinde und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und genau, ich wünsche dir viel Segen für die weitere Arbeit. Und wenn du als Podcast-Zuhörer die Folge spannend fandest, beziehungsweise auch den Bericht von Christian einfach interessant fandest, ihn vielleicht nochmal dazu näher befragen möchtest, dann lade ich dich ein, wenn du ihn vielleicht das nächste Mal siehst in der Kirche oder auch im Gemeindecafé, ich glaube, da bist du auch ein häufig gesehener Gast, dann denke ich, wird Chris die Offenheit haben, mit dir auch noch weiter darüber zu quatschen.
Genau. Ich habe aber zum Abschluss noch eine Frage. Damit können wir, glaube ich, die Folge dann enden lassen. Du hattest erzählt, dass du dein Notizbuch letztens gefunden hast und da ganz viele Warum, Gott, warum ich Fragen drin hattest. Zum Abschluss für die Hörer, was ist jetzt Jahre später deine Antwort darauf?
Ja, also meine Antwort darauf ist eigentlich eine kurze Antwort und vielleicht für einige Personen auch irgendwie eine schwer zu verstehende Antwort. Aber ich kann jetzt von ganzem Herzen Danke sagen. Ich kann Danke Gott sagen für diesen Unfall, weil ich sehe, dass ich auf Abwägen gewesen bin. Ich wollte gar nichts mehr mit Gott zu tun haben und ich weiß, wo das später geendet wäre. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mich durch diesen Unfall wieder auf seinen Weg zurückgeführt hat, in diese Beziehung mit ihm. Dass ich erleben durfte, was es heißt, wirklich sein Kind zu sein. Das durfte ich erleben und das ist allein das wert, dass ich jetzt weiß, dass ich jetzt, wenn ich jetzt heute sterben sollte, ich bei ihm sein werde in der Ewigkeit. Und nicht nur das, gerade durch den Unfall habe ich dann später meine Frau kennengelernt. Und meine Frau, die gar nichts mit dem Glauben so an sich zu tun hat, also eine Seele, die im Endeffekt verloren gewesen wäre, ist jetzt eine Nachfolgerin von Jesus und liebt ihn von ganzem Herzen. So, ne? Und das gibt mir so einen Trost, dass ich sehen darf, durch diesen Unfall habe ich sie kennengelernt. Davor hatten wir gar keine Berührungspunkte, Überschneidungspunkte. Und auch sie ist jetzt ein Kind Gottes. Und so ist eine weitere Seele, wenn sie jetzt eines Tages sterben sollte, bei ihm. Und deswegen, also das habe ich letztens auch im Gespräch mit einer Person gesagt, also es ist es wert, egal wie viel Schmerz es irgendwie gekostet hat, wenn nur eine einzige Person später die Ewigkeit nicht in der Hölle, sondern in der Ewigkeit verbringen wird, dafür ist es wert, ne, so einen Unfall zu ertragen. Und deswegen kann ich jetzt sagen, danke Gott, ne, weil ich weiß, dass ich eines Tages bei ihm sein werde. Und alles, was ich jetzt durchmachen musste, gar nichts ist im Vergleich dazu.
Danke, Chris. Danke dir, wie Max schon gesagt, für deine Zeit. Danke an die Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart. Und genau, bis zum nächsten Mal.